unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir gesund hier zusammen sein können und um dich versammeln können. Und wir danken dir, dass wir auch lernen können vom Leben und über dich, der unser Leben in seiner Hand hat. Und danke für diesen Tag, dass wir auch so Stück um Stück näher, dir näher kommen können, auch durch dein Wort, das über allem steht, um uns zu verstehen. Nun bitten wir dich um deinen Segen auf uns und sei mit uns. Im Namen Jesu. Amen. Schwester Edith bat mich, dass ich kurz über mich spreche, damit Sie Bescheid wissen, mit wem Sie überhaupt zu tun haben in diesen Tagen. Ja, so wie Sie sehen, ich bin in Japan geboren worden. Ich wuchs dort auf und ich hatte einen großen Traum als Junge. Ich wollte Flugzeug bauen und ich habe viele Modellflugzeuge gebaut. Aber mein Traum ging so weit, dass ich ein echtes Flugzeug selber bauen wollte. So habe ich mich vorbereitet in meiner Oberschulzeit auf das Aufnahmeexamen für die Universität, wo ich meinen Traum in Form eines Studiums verwirklichen konnte. Es ist mir gelungen. Ich bin aufgenommen worden von einer Universität und habe dort angefangen zu studieren. Eine Woche später, nach dem Semesterbeginn, begegnet mir ein Missionar aus Deutschland. Und das wurde mein Schicksal. Er hatte gerade seinerzeit eine Zeltevangelisation veranstaltet mit einem amerikanischen Missionar zusammen. Und zu dieser Evangelisation bin ich hingegangen, jeden Abend. Und nach 7 Abenden habe ich mich entschlossen, auch selbst Christ zu werden. Ich war so beeindruckt von diesem Missionaren und auch jungen Christen um mich herum. Und ich merkte, dass diese Menschen ja ganz anderes Leben leben. Für mich war diese Begegnung mit Christen die erste Begegnung. Und ich selbst habe lange Zeit nach einer Antwort auf meine Frage, innere Frage, gesucht, wo ich ein großes Loch in meinem Herzen über Jahre gespürt hatte. Und diese Menschen schienen, als ob sie ein ganz gefülltes, aufgefülltes, aber nicht nur aufgefülltes, sondern erfülltes zu leben hätten. Die Sehnsucht wurde in mir wach nach einem erfüllten Leben. Und vor allem, als ich erfuhr, dass diese Missionaren jeweils ihre Karriere schon in ihrem eigenen Land hatten, aber sie haben offensichtlich das aufgegeben, um Gott zu dienen. Und ich dachte, wenn es so etwas gäbe, wie diese Leute, für das man sein ganzes Leben opfern kann und dass es sich lohnt, dann möchte ich auch ein solches Leben leben. Ich war 18 Jahre alt. So hatte ich meinen ersten Glaubensleben angefangen. Ich musste vieles lernen. Ich musste vieles lernen und Gott hat sich nach und nach mir auch offenbart. Es war ein Erlebnis, das mein Lebensziel und auch mein Lebensstil völlig verändert hat. Ich war Feuer und Flamme und nahm jeden Klassenkameraden in die Gemeinde mit, schrieb jede Woche einen langen Brief an meine Eltern, damit sie auch zum Glauben kämen. Ein Jahr später kamen meine Eltern zum Glauben und auch meine Geschwister kamen auch zum Glauben. Die ganze Familie wurde Christ. So haben meine Eltern auch angefangen, einen Hauskreis anzufangen, und daraus wurde eine Gemeinde. So habe ich auch mein Studium damals verändert. Ich wollte nicht mehr am Zeichenbrett stehen, lebenlang, um ein Flugzeug zu konstruieren, sondern ich wollte mit Menschen zu tun haben, ich wollte Gott dienen und auch Menschen dienen. So fing ich an, Medizinstudium aufzunehmen, und habe ich es damit beendet. Und seinerzeit bekam ich eine Einladung von der Klinik Hohe Mark in Oberursel als Assistenzarzt dort mitzuarbeiten. Und ich kam und ich begegnete meiner Frau und ich blieb in Deutschland 22 Jahre. So, wir sind vor 6 Jahren, eigentlich vor schon 9 Jahren, zum ersten Mal einmal nach Kanada gegangen. Ich hatte eine Einladung von einer Bible College, dort mitzuarbeiten. Nun, dann haben wir wieder einen anderen Aufgabe übernommen auf der Westküste Kanadas. Zuerst in Vancouver. Wir wohnen in Victoria. Victoria ist die politische Hauptstadt von British Columbia. Vielleicht einer von Ihnen oder ein anderer von Ihnen war in Kanada. Sogar auch in Victoria, in Vancouver. Es ist eine schöne Stadt. Eine sehr angenehme Stadt. Und unsere Kinder sind beide dort zur Universität gegangen. Und unser Sohn ist immer noch dort, um sein Studium weiter fortzusetzen. So haben wir dort auch eine Basis nach und nach aufgebaut und Kontakte mit vielen Christen dort. Und ich mache eine psychotherapeutische Praxis. Aber da ich mich von Anfang an als Christ zu erkennen gegeben habe, mache ich weiterhin so eine Arbeit, die ich hier in Deutschland zuletzt gemacht hatte. Ich lehre auch an einer theologischen Hochschule in Vancouver. Vielleicht kennen Sie den Namen nach Klaus Bockemühl. Und das ist die theologische Hochschule, wo er mitgearbeitet hat. Und ich gebe Unterricht dort. Soweit zu mir oder über mich. Ja, in diesen Tagen möchten wir uns mit einem Themenkomplex befassen. Zwar, es lautet Selbstwertgefühl und Suchtverhalten. Nun, heute möchte ich mich mit dem ersten Teil dieses Themenkomplexes befassen, nämlich Selbstwertgefühl. Und in dieser ersten Stunde möchte ich etwas Theoretisches hier besprechen. Wenn auch ich hier über Theoretisches sprechen möchte, kann ich nicht so kompliziert sprechen. Ich kann es nur einfach sprechen. Und ich habe keine Fähigkeit, über etwas sehr Kompliziertes zu sprechen, so dass Sie bitte nicht enttäuscht sind, wenn ich nichts ganz Hohes spreche, sondern ganz Einfaches spreche. Aber wenn so ein Thema nicht mehr mit uns nichts zu tun hat, oder es hat den Anschein, als ob es mit uns gar nichts zu tun hat, ja, wissen Sie, dann hat es ja auch keinen Zweck, nicht wahr? Das kann man ja gar nicht verwenden. Deshalb mache ich es sehr einfach. Und wenn Sie etwas Kompliziertes und etwas Höheres lesen möchten und studieren möchten, da gibt es sehr viele Bücher. Und ich ermutige Sie, solche Bücher auch für sich zu lesen. Nun, zum Thema Selbstwertgefühl. Und wenn Sie Selbstwertgefühl hören, woran denken Sie als erstes? Die meisten Menschen denken an die persönlichen Attribute über sich selbst. Nämlich Leistung, was man machen kann und schaffen kann oder was man gemacht hat und geschafft hat. Daraus leitet man sein Selbstwertgefühl ab. Und das stimmt ja auch. Aber vielleicht ein anderer leitet sein Selbstwertgefühl von Reichtum ab. Das ist auch der Fall bei manchen Menschen. Reichtum geistiger Art oder auch materieller Art. Wenn man so etwas erreicht hat, dann glaubt man, man würde ein gutes und hohes Selbstwertgefühl haben. Oder ein anderer leitet sein Selbstwertgefühl von seinem guten Aussehen ab. So gibt es verschiedene Attribute über uns selbst, von denen man sein Selbstwertgefühl herholt. Das ist nichts Falsches. Aber mir sind etliche Menschen begegnet in meiner Sprechstunde, die ein ganz großes Reichtum erworben haben oder sehr gut aussehen. Jedenfalls solche begehrenswerte Attribute auch besitzen. Dennoch fühlten sie sich dermaßen selbst unsicher. Und ihre Identität stand auf wackeligen Beinen. So dass man hier fragen muss, woher leitet man eigentlich ein fundiertes, sicheres Selbstwertgefühl ab? Nach und nach bin ich darauf gekommen, nachdem ich mich mit den Problemen von solchen Menschen befasste, was ihnen fehlt oder was ihnen gefehlt hat. Das war eine liebevolle Beziehung in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit. Man leitet sein Selbstwertgefühl auch aus einer guten Beziehung mit Menschen ab, die einem sehr viel bedeuten. Wenn man sich bedingungslos von mindestens einem Menschen geliebt weiß, fühlt man sich wertgeachtet und von diesem Bewusstsein wertgeachtet zu sein, leitet man auch Selbstwertgefühl ab. Entwicklungspsychologisch gesehen hat diese zweite Quelle des Selbstwertgefühls eine tiefere Wurzel als die erste Quelle des Selbstwertgefühls. Ein englischer Psychologe, John Bowlby, B-O-W-L-B-Y, John Bowlby hat sich sehr intensiv über die ersten Jahre des Kindes, das bei der Mutter aufwächst oder ohne Mutter aufwächst, so untersucht. Er war während des Zweiten Weltkrieges noch ein junger Psychologe. Und er bekam einen Auftrag von der Regierung, sich um die Kinder zu kümmern, die in einem Kinderheim beziehungsweise auch in einem Waisenhaus eingeliefert wurden. Es war Kriegswirren und viele Kinder sind verwaist worden oder Eltern mussten aus irgendwelchen Gründen umziehen. Und nur ein paar Tage haben sie ihre Kinder oder zumindest ein Kind in diesem Heim untergebracht. Wobei merkte er, dass diese Kinder sich sehr ähnlich reagieren, wenn sie von den Eltern getrennt werden. Und ganz bestimmt kennen Sie so einen, nicht wahr, so Trennungsprotest eines Kindes. Und wenn dieser Protest erfolglos bleibt, dann manche Kinder geben es auf und ziehen sich zurück. Ziehen sich nicht nur zurück, sondern offensichtlich werden sie depressiv. Und wenn die Kinderschwester oder Kindertante in diesem Heim diese Kinder ansprechen, manche Kinder reagieren überhaupt nicht. Und sie sind so verstimmt und deprimiert und wollen mit diesen Kinderschwestern überhaupt nichts anfangen. Es ist einige Zeit notwendig, bis sie sich langsam auftauen und ihre Bezugsperson in diesen Kinderschwestern, Kindertanten wiederfinden. Aber nicht alle Kinder finden solche Beziehung zu diesen fremden Menschen. Etwa 60% dieser Kinder finden eine innere Beziehung zu solchen Pflegepersonen, aber restliche 40% verhalten sich sehr merkwürdig. Das ist ihm aufgefallen. Einige Kinder zeigen sich unwahrscheinlich selbstständig. Und sie lassen nicht die fremde Pflegeperson an sich herankommen. Und wiederum ein kleinerer Prozentsatz von Kindern bleiben ganz stur, ganz alleine, total isoliert. Wenn die Eltern oder auch Mutter vor allem wieder ins Heim zurückkommt, um diese Kinder abzuholen. Ja, normalerweise würde man erwarten, dass diese Kinder sich über das Wiedersehen mit der Mutter freuen. Viele Kinder machen das nicht. Vor allem kleinere Kinder fangen an, der eigenen Mutter auszuweichen. Und als ob es ein Bruch in dieser Beziehung entstanden wäre. So fühlen sich die Mütter, die ihre eigenen Kinder wieder abholen wollen, total ratlos. Sie müssen sich meistens so viel Mühe geben, bis sie so eine Beziehung, vor allem innere Beziehung, mit ihren eigenen Kindern, wenn auch 3 Tage später diese Mütter nicht mehr zurückkommen, um ihre Kinder abzuholen. Sie müssen sich so viel Mühe geben. Und wenn so eine Beziehung zwischen diesem Kind und der Mutter wiederhergestellt wird, dann fangen diese Kinder an, sich so fest an ihrer Mutter zu klammern, um bloß nicht alleine sein zu müssen. So eine Verhaltensweise ist sicherlich, nicht wahr, vielen von Ihnen bekannt. Die meisten Kinder verhalten sich ähnlich. Diese persönliche emotionale Bindung zu der Mutter, scheint aber auf das spätere Verhalten dieses Kindes oder dieser Kinder einen großen Einfluss auszuüben. Das war und das wurde ein Forschungsthema von John Bowlby. Er hat sehr bekannte Bücher darüber geschrieben. Es ist sehr, sehr, also wichtig für mich, deshalb in meiner Sprechstunde, zunächst mal über diese erste Beziehung dieses Menschen mit seiner oder ihrer Beziehungsperson oder Bezugsperson zu erfragen. Denn wie eine Beziehung zwischen diesem Kind und der Mutter in den ersten 12 Monaten entstanden ist, ist entscheidend für die nächsten 6 Jahre nach seiner Untersuchung. Innerhalb des ersten 1 Jahres hat sich ein Muster schon herausgebildet, das meistens gleichbleibend in den nächsten 6 Jahren sich fortsetzt. Es ist durchaus möglich, dass so ein Beziehungsmuster sich allmählich verändert, wenn diese Kinder eingeschult werden und eine Beziehung zu den Gleichaltrigen oder zu anderen Autoritätspersonen aufnehmen, wie Lehrerin, Lehrer oder Jugendsekretär oder Jugendmitarbeiter und so weiter. Aber wie dem auch sei, diese Beziehung, ganz einfach gesprochen, bedingungslose Liebe, die diese Beziehung auszeichnet, scheint zu einer wichtigen Grundlage zu werden, aus der dieses Kind das Selbstwertgefühl in der Kindheit erwirbt. Die Attribute dieses Kindes werden ja erst später von diesem Kind bemerkt, je nachdem, wie die Eltern und andere Familienangehörige über die Attribute dieses Kindes spricht. Denn ein Kind entdeckt sich durch das Spiegelbild, das ihm vorgehalten wird, gezeigt wird, durch die Menschen um dieses Kind herum. Nun, ich habe schon damit angedeutet, was für Grundbeziehung zwischen einem Kind und der Erziehungsperson überhaupt da ist. Aber ich möchte hier zusammenfassen. Es gibt 3 Arten dieser ersten Beziehung zwischen dem Kind und der Erziehungsperson. Wenn es nicht Mutter ist, aber wenn eine Ersatzmutterfigur da ist, die sich um dieses Kind kümmert, dann bildet dieses Kind so eine emotionale Bindung zu dieser Person. Nun, die erste Art von dieser ersten Beziehung oder Bindung ist sichere Bindung. So hat Bowlby bezeichnet. Und die sichere Bindung ist eine solche Bindung, bei der dieses Kind und Mutter so innerlich so tanzen. Nicht zu nah, nicht zu weit voneinander entfernt, aber die Mutter nimmt sehr schnell die Bedürfnisse dieses Kindes wahr, so dass dieses Kind das Gefühl hat, gut versorgt zu sein und geliebt zu sein und auch somit wert, geachtet zu sein. Aber auch das Kind gibt auch dementsprechend positive Signale zu der Mutter, so dass die Mutter einfach dieses Kind lieb haben muss. Ich habe zuerst mal sehr gewundert bei unserem ersten Kind. Bei unserem ersten Kind waren wir als Eltern natürlich total unerfahren, so dass jedes und alles uns beschäftigt haben und auch interessiert haben. Aber was mich am meisten gewundert hat, das war ein spontanes Lächeln des Säuglinges. Also unser Kind war noch ein paar Monate alt. Und aus dem Schlaf sogar lächelte dieses Kind. Die meisten Kinder lächeln. Das wusste ich damals noch nicht. Ich dachte, das ist ja ein besonderes Kind. Und mein Herz wurde ganz warm, nicht wahr? Das Kind denkt ja wahrscheinlich an seinen Papa, nicht? Und er träumt etwas Schönes. Später habe ich erfahren, das ist ein Instinkt jeden Säuglings. Und aus dem Instinkt heraus lächeln Säuglinge. Aus dem Schlaf heraus oder auch im wachen Zustand. Es kommt spontan. Wie wunderbar hat Gott Menschen geschaffen. Das erweicht die Herzen der Erwachsenen. Vor allem Herzen der Eltern, die keine Ahnung haben von so etwas. Ich fühlte mich persönlich angesprochen. Nicht? Und so muss sich auch meine Frau persönlich angesprochen gefühlt haben. Dadurch entsteht eine gegenseitige emotionale Beziehung zwischen diesem Säugling und dem Erziehungspersonen, obwohl der Säugling noch keine Sprache besitzt, über die er zu uns, über uns und über die Beziehung sprechen kann. So eine Beziehung, das hat Bowlby als sichere Bindung bezeichnet. Zweite Beziehungsform. Eine ängstlich anklammernde Bindung. Offensichtlich besteht hier eine Unsicherheit, die von diesem Kind emotional wahrgenommen worden ist. Nach wie vor sprachlich hatte dieses Kind keine Möglichkeit, es zu verstehen, was gesagt wird, oder auch es zu formulieren, was dieser Säugling empfindet. Aber emotional besitzt dieses Kind offenbar das ganze Vermögen, solche Beziehungen oder Eindrücke wahrzunehmen. Und oft ist es sehr schwierig daher, dass manche Erwachsene, die verschiedene seelisch-emotionale Probleme haben, keine Erklärung haben, weshalb sie in Bezug auf die Beziehung so ängstlich sind, unsicher sind. Dann später erfahre ich zufällig, dass dieses Kind in den ersten 12 Monaten bereits einige Male wegen Mittelohrentzündung oder irgendeiner anderen Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Somit eine Trennung hat zu früh von dieser Beziehungsperson stattgefunden. Aber das Kind besaß damals ja keine Sprache, nicht? Das ist sehr wichtig, um das eigene Erlebnis zu deuten. So dass dieses Kind keine Erklärung für die eigene Angst vor der Trennung besitzt. Aber emotional hatte dieses Kind die Gefahr und auch dieses Schrecken und auch Horror von der Mutter getrennt zu sein wahrgenommen. Und das wurde ins Gedächtnis umgesetzt. Und dieses Gedächtnis behält dieses Kind oder dieser Mensch über Jahre und Jahrzehnte. Und Eltern wissen zu berichten, wie schreckhaft solche Kinder auf weißen Kittel oder jemanden, der dieses Kind an die Schreckenssituation erinnert. Und solche Erlebnisse bzw. solche Verhaltensweise stehen miteinander in Verbindung. Solche Kinder neigen dazu, ängstlich an Mutter oder Erziehungsperson fest zu klammern, um bloß nicht wieder getrennt zu werden. Das geht aber in das Unterbewusstsein so tief über, wenn das nicht später aufgearbeitet wird, dann bleibt diese Ängstlichkeit als Grundmuster des Verhaltens von diesem Menschen sehr lange. Nun, die letzte, das ist eine dritte Form der frühesten Bindung, ist ängstlich vermeidende Bindung. Das ist etwas schwierig zu beschreiben. Aber was das ist, ist, dieses Kind hat sehr früh Ablehnung von der Mutter erfahren. Aus irgendwelchen Gründen kümmert sich die Mutter emotional nicht um dieses Kind. Wiederum, sprachlich hatte dieses Kind natürlich keine Deutung für diese Beziehung, für diese Behandlung der Mutter geben können. Aber emotional hatte dieses Kind die ganze Situation, ganze Beziehung, die offensichtlich negativ lebt, erfasst. So dass es nicht gerne mit der Mutter zusammen ist. Stattdessen bemüht ist, sich selbstständig zu machen, sich selbstständig zu verhalten. Aber zu früh und ohne Mutter und ohne Beziehungsperson machte dieses Kind vieles und alleine. Wenn dieses Kind dafür ein Lob bekommt, du bist ja selbstständig, du machst ja dieses und jenes, dann würde dieses Kind dieses Verhalten fortsetzen, um Selbstbestätigung daher zu holen. Aber tief innen drin bleibt dieses Defizitgefühl über Jahre und Jahrzehnte bestehen. Dieser Mensch lebt mit einem solchen inneren Defizit, so dass er später verschiedene psychosomatische, emotionale, beziehungsbezogene Probleme oder auch Verhaltensstörungen. Das sind theoretische Überlegungen, die aber durch manche klinische Erfahrungen von Fachärzten und Psychologen bestätigt worden sind. Natürlich dann überlegt man sich, was könnte ideale Voraussetzungen sein, damit eine sichere Bindung zwischen dem Kind und der Erziehungsperson gebildet werden kann. John Bowlby und seine Mitarbeiter haben 4 wesentliche Punkte zusammengestellt, die dazu dienen, so eine sichere Bindung, somit auch eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung möglich werden kann. Erstens, liebevolle Beziehung. Für uns ist der Begriff Liebe sehr vertraut. Und das, was ich zu Ihnen jetzt spreche, ist für Sie sicherlich überhaupt nicht neu. Dennoch, ich staune, dass die Psychologen so etwas sagen, nicht? Aber diese liebevolle Beziehung zwischen dem Kind und Mutter ist Nummer 1, damit eine sichere Bindung hier zustande kommt, aus der dieses Kind das Urvertrauen oder die Grundlage des gesunden Selbstwertgefühles ableitet. Zweitens, Beziehung mit einer Bezugsperson, vor allem in den ersten 12 Monaten. Eine einzige Bezugsperson, dazu kann ein Kind ist imstande, eine eigene Beziehung herzustellen. Wenn zu viele Bezugspersonen dabei da sind oder Wechsel stattfindet, um dieses Kind zu versorgen, dann scheint dieses Kind eine große Verwirrung emotional zu erleben, so dass es schwer eine beständige, tragfähige Beziehung zu einer Person herzustellen oder zur Erziehungsperson herzustellen. Es gibt ja mehrere Erfahrungen von vielen Familien und Haushalten, wo kleine Kinder schon im Säuglingsalter von einer Hand in die andere weitergereicht werden musste. Aber dabei müsste man auch wirklich bedenken, wenn diese Menschen später in Bezug auf ihr Selbstwertgefühl oder auch in Bezug auf Beziehungen Schwierigkeiten bekommen, ob da schon angefangen haben mag. Inwieweit man später dann so etwas nachholen kann, es hängt von vielen Faktoren ab. Zum Teil ist es möglich, es nachzuholen. Zum Teil ist es sehr schwierig, so eine Grundlage als erwachsener Mensch nachzuholen. Aber darüber Bescheid zu wissen, wenn dieser Mensch in der Psychotherapie oder in der Seelsorge ist, um seine eigenen Schwierigkeiten besser zu verstehen, das kann durchaus eine Erleichterung bringen, dass dieser Mensch nicht dann denken muss, ich bin schicksalhaft, verurteilt, keine beständige, tragfähige, gute Beziehung zu haben. So eine Selbstverurteilung kann dadurch beseitigt werden. Drittens, wenn so eine Beziehung da sein soll, durch die eine sichere Bindung zustande kommt, dann soll diese Beziehung in der säuglingseigenen Familie stattfinden. Das heißt, die eigene Familienangehörigen oder leibliche Mutter sollte in erster Linie dafür sorgen, dass so eine Beziehung zustande kommt. Viertens, kontinuierliche, ununterbrochene Beziehung sollte über Säuglingsalter hinaus und durch die ganze Kindheit hindurch bestehen bleiben. Das sind sehr einleuchtende Voraussetzungen, die jeder vernünftige Mensch wissen müsste. Aber offensichtlich sind solche Bedingungen, Voraussetzungen, um auch zu erkennen, inwieweit die psychische, psychosomatische Störungen und Verhaltensstörungen eines jungen Menschen oder auch eines Erwachsenen besser verstanden werden kann, woran die Ursache und Ursprung ihrer Lebensschwierigkeiten gelegen haben. Nun, ich denke, dass Sie auch von einem Modell, das von Erik Erikson vorgeschlagen worden ist. Ist es Ihnen bekannt? Ist der Name Erik Erikson bekannt? Ja, einige nicken. Gut, aber einige schütteln den Kopf. So, ich möchte dann hier das projizieren. Oh,
ob es sichtbar ist.
Es ist etwas schwierig, nicht? Aber ich sage es hier laut aus, so dass Sie mitverfolgen können. Erik Erikson, ein Deutscher, der vor dem Zweiten Weltkrieg nach USA ausgewandert ist, ein Psychotherapeut. Er ist ein bekannter Mensch, der sich über die Entwicklung der Identität seine Gedanken gemacht hat. Nun, er ging davon aus, dass es für jeden Menschen sogenannte kritische Perioden gibt. Die kritische Periode ist eine Periode, in der dieser Mensch bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat, um somit entwicklungspsychologisch gesund aufwachsen zu können. Und dieser Begriff kritische Periode wurde eigentlich von der Tierforschung in die Psychologie übernommen worden. Und Sie wissen, dass Konrad Lorenz eine sehr interessante Beobachtung gemacht hat, dass Enten, nicht? Wenn die Enten Küken aus dem Eier herausschlüpfen, diese Küken also folgen dem Objekt, das sich bewegt. Und diese Küken können offensichtlich schon sehen, und wenn normalerweise Mutterente sich vor ihnen bewegt, dann folgen diese Küken diesem sich bewegenden Objekt, nämlich Mutter. Lorenz hat aber ein Experiment gemacht. Er ließ diese Küken aus den Eier herausschlüpfen und Mutter entfernt. Und stattdessen hat er sich selber dort hingestellt und ganz langsam ist er gelaufen. Dann folgten die Küken Konrad Lorenz. Und diese Küken bleiben ständig bei ihm und nach ihm, wenn er ins Baden geht, in den Teich, und er schwimmt, dann folgen diese Küken also einfach ihm nach, keinem anderen. Aber diese erste Sekunden des Lebens von diesen Küken ist die kritische Periode für sie. Wenn diese Periode verpasst wird, dann geraten diese Küken durcheinander. Sie wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und später kommt so eine Fähigkeit nicht mehr, so einem sich bewegenden Objekt so treu zu folgen. Mit der Entwicklung des Gehirns, das ist also eine Beobachtung und Theorie von diesen Tierforschern, also entfacht sich eine bestimmte Fähigkeit, bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und wenn dieser Zeitpunkt verpasst wird, dann vergeht diese Fähigkeit auch. Aber so eine Fähigkeit ist hierarchisch aufgebaut. Und wenn eine Stufe erfüllt ist, eine Stufe der Aufgabe erfüllt ist, dann wird dieses Tier in der Lage, zweite Stufe der Aufgabe zu erfüllen. Und so bildet sich eine Fähigkeit oder Fähigkeit des Tieres, bis dieses Tier sich selbst ernähren kann und selbstständig werden kann. Das ist eine Theorie. Nun, so eine Gedankenweise, Denkweise wurde auch in die Psychologie übernommen. Ob es wirklich so ist mit Menschen, das ist nicht ganz so. Die Menschen haben wesentlich flexiblere Anpassungsfähigkeiten und auch Entwicklungsfähigkeiten, aber trotzdem scheint es im Prinzip eine gewisse Ähnlichkeit da zu sein. So hat Erikson 8 verschiedene Periode oder Phasen vorgeschlagen als seine Theorie für die Entwicklung einer gesunden Persönlichkeit. Die erste Phase, die er vorgeschlagen hat, das ist Vertrauen gegen Misstrauen. In den ersten 1,5 Jahren soll dieses Kind emotional erfassen können, ob es sich selbst, aber auch seiner Umwelt grundsätzlich vertrauen kann. Es hängt sehr stark von der Art der Pflege der Erziehungsperson von diesem Kind ab. Wie wir vorhin schon gesprochen haben, wird geachtet, obwohl so eine Bezeichnung sprachlich in diesem Kind nicht möglich ist. Aber emotional erfasst dieses Kind, ob man es mag oder nicht mag, ob man es wertachtet oder geringschätzt, so dass hier entweder Urvertrauen oder Misstrauen hier entsteht. Zweite Phase, wenn ein Kind schon 1,5 Jahre geworden ist, dann beginnt es, sich selbst zu erkennen. Und dieses Kind fängt an zu sprechen. Ich selbst mir. So zwischen diesem 18 Monaten und auch dritten Lebensjahr entwickelt dieses Kind eine Autonomie, das heißt eine Eigenständigkeit. Und Sauberkeitstraining gehört auch dazu. Aber nicht nur das, sondern dieses Kind möchte selbst Dinge anfassen und selbst verschiedene Dinge auch machen. Somit grenzt dieses Kind sich von seiner Umwelt ab als selbst. So, das ist so die Theorie von Erikson. Aber wenn hier eine Beschämung stattfindet, indem diese Autonomiestreben dieses Kindes missachtet wird. Und das Kind muss dann dafür unter Umständen bestraft werden, dass es selber gemacht hat. Und so etwas geschieht es natürlich, weil das Kind ja noch viele Anleitungen braucht. Aber wenn dabei so eine Beschämung zurückbleibt, ja, du kannst selber noch nicht. Und es ist nichts, das du selbst machst. Dann kann sein, dass hier im Unterbewusstsein dieses Kindes ein Scham und Selbstzweifel zurückbleibt. Ja, bei der Sauberkeitstraining kommt es ja auch sehr deutlich zum Ausdruck, wenn dieses Kind es selber geschafft hat oder zumindest selbst gemeldet hat rechtzeitig und wenn die Eltern dieses Kind loben für die Autonomie, obwohl dieses Kind sich jetzt nach verschiedenen Regeln und Gesetzen des Elternhauses richten muss, somit auch nicht mehr so urwüchsig einmal oder einfach so losleben kann. Aber ohne Selbstbeschämung zu empfinden, sich nach den Regeln und Gesetzen der Gesellschaft richten zu können, das ist eine sehr wichtige Grundlage für einen Menschen auch später. So ein gesundes Bewusstsein der Autonomie beginnt schon in dieser zweiten Phase. Dritte Phase, Initiative gegen Schuldgefühle. Mit 3 Jahren fängt ein Kind schon lange an zu laufen und somit auch sein Bewegungsradius erweitert sich. Und das Kind möchte die Welt erobern. Aber solche Initiative können eher in Angriff genommen werden, wenn dieses Kind das Urvertrauen in sich trägt. Zuerst braucht jedes Kind so eine starke Verbindung mit der Erziehungsperson, die diesem Kind eine Sicherheit vermittelt. Bevor dieses Kind tatsächlich sich selbstständig macht, vor allem bei Laufen lernen, haben Sie ja gemerkt, nicht wahr? Ja, zuerst braucht das Kind an der Hand genommen zu werden. Aber dann später, nur Kleinfinger des Vaters oder der Mutter, wenn dieses Kind sich daran festhalten kann, dann kann dieses Kind mitlaufen. Und dann später ohne Hand, ohne Kleinfinger, kann das Kind schon laufen. Die Sicherheit ist verinnerlicht worden. Wenn so eine Sicherheit verinnerlicht worden ist, dann kann dieses Kind Initiative entfalten. Durch diese Initiative, natürlich kann dieses Kind einiges Nettes machen, aber vieles falsch machen. Die Marmeladendose muss untersucht werden, nicht? Als Beispiel. Und dabei fällt dann so ein Glas oder eine Dose auf den Boden und dann kaputt gehen. Normalerweise freuen sich die Eltern nicht, sodass dieses Kind für die eigene Initiative bestraft wird. Dabei für das, was es getan hat, Schuldgefühl bekommt. Das ist ganz normal. Aber wenn die Beziehung zwischen diesem Kind und der Erziehungsperson überwiegend auf dieser Basis beruht ist, dann ist es durchaus möglich, dass dieses Kind allmählich solche Initiative also zurückschraubt, um nicht sich schuldig zu fühlen. Auch in diesem Alter wird die Geschlechtsidentität festgelegt. Ein Junge entwickelt sich als Junge und ein Mädchen entwickelt sich eher als Mädchen. Und die Bezugsperson des Jungens verändert sich. Das heißt, nicht mehr Mutter, sondern Vater wird sehr interessant für den Jungen. Während Mädchen noch länger eher bei der Mutter, also bleibt. Es muss nicht so sein, aber im Allgemeinen scheint es so zu sein. Die Jungs ziehen vor, mit dem Vater zu spielen. Und das macht ihnen mehr Spaß. Bei rauer Bewegung und Rennen, zusammen raufen und auch etwas, was Technisches miteinander zu machen. So etwas scheint vorgezogen zu werden von den Jungen, während von den Mädchen Mutter vorgezogen wird. Ich bin kein Sexist, aber ich beobachte, dass so ein Instinkt schon unterschiedlich so verteilt ist. Aber hier kann auch eine Konfusion entstehen, je nachdem, welche Voraussetzungen in dieser Familie gegeben sind. Erikson ging weiter. Wenn ein Kind 6 Jahre alt geworden ist, dann wird dieses Kind eingeschult. Und er ging davon aus, dass Die Hauptaufgabe eines Schülers oder Schulkindes liegt darin, dass dieses Kind lernt und somit auch Tätigkeit. Das ist also, was er gedacht hat, das Lernen und auch manuell etwas tun und etwas produzieren. Darauf wird sehr viel Wert gelegt und je nachdem, wie gut oder wie schlecht ein Kind so etwas zustande bringt, kann hier ein positives Selbstwertgefühl oder auch Minderwertigkeitsgefühl entsteht. Und in der vierten Phase, wo er Identität gegen Identitätsverwirrung bezeichnet hat, da variiert sich, wie schnell und wie langsam ein junger Mensch zu seiner Identität findet. Denn die kindliche Identität, die dieses Kind in den ersten 6 Jahren oder so bekommen hat, gerät mehr oder weniger ins Schwanken. Vor allem, wenn dieses Kind in der Schule sich mit den anderen Kindern vergleicht, dann kann oft nicht mehr die ursprüngliche kindliche Identität aufrechterhalten bleiben. Das Kind lernt eigene Rangordnung. Und diese Rangordnung ist nicht immer identisch mit der Rangordnung, die dieses Kind im eigenen Elternhaus erfahren hat. So dass schon eine Identitätskrise in dem Kindesalter beginnt. Aber durch diese Identitätskrise hindurch findet ein junger Mensch früh oder spät zu seiner jugendlichen Identität. Und wenn diese Phase glücklich einigermaßen verlaufen ist, so lautet die Theorie von Erikson, dann würde man zu der weiteren Phase hineingelangen, die als Intimität gegen Isolierung von ihm bezeichnet wurde. In der Adoleszenz, dann beginnt er auch eine ganz intensive Phase unter den Jugendlichen, Mann und Frau gegenseitig als Erwachsene kennenzulernen. Und in dem Alter zwischen 20 und 25, das so hat er ungefähr vorgeschlagen, kann dann eine solche Liebesbeziehung oder Mann-Frau-Beziehung zustande kommen. Während, wenn ein Mensch aus irgendwelchen Gründen so eine Beziehung zum anderen Geschlecht nicht gefunden hat, kann sich dieser Mensch nach und nach isolieren. Die siebte Phase, das wird als schöpferische Tätigkeit gegen Stagnation bezeichnet. Mit etwa 25 Jahren oder Mitte 20 kommt man eigentlich zu einer Erwachsenenidentität. Beruflich und im sozialen Status hat man so einen Stand erreicht, womit man sein Leben selbst unterhalten kann. Aber nicht nur, dass man sein Leben unterhalten kann, sondern vielmehr würden manche den Sinn ihres Lebens auch darin finden, was er macht und wie er es macht. Diese Phase wird als schöpferische Tätigkeitsphase von Erikson genannt. Aber wenn man in diesem Alter es nicht gefunden hat, wenn es erfüllen kann, dann erscheint das Leben stagniert. Und ab etwa 45 Jahren, dann beschreibt Erikson, das ist eine letzte Phase nach ihm, Identität gegen Verzweiflung. Man hat mit etwa 45 Jahren einigermaßen sein Lebenswerk grundsätzlich schon erreicht. Oder ab 45 Jahren kann man auch wohl sagen, sein Lebenswerk grundsätzlich vollendet, so dass man seine eigene Identität hier etabliert hat. Wenn man aber das nicht erreicht hat, ist es möglich, dass dieser Mensch den zweiten Anlauf nimmt und einen Berufswechsel vornimmt, um den Sinn seines Lebens irgendwo anderes zu erfüllen. In der Tat ist es so, dass zwischen 40 und 45 viele Männer vor allem anfangen, den zweiten, also die zweite Karriere anzufangen. Auch Frauen, vor allem Hausfrauen, die ihre Kinder schon aus dem Haus haben, fangen in diesem Alter an, die Berufskarriere wieder neu aufzunehmen, somit der Sinn ihres Lebens anderes erfüllt werden konnte. Aber je nachdem, nach Erikson, ob man schon grundsätzlich zu seiner Identität dort gefunden hat oder dass man erst zu seiner Identität neu finden will, davon hängt es sehr viel ab, wie man seinen Lebensstil dann ab 45 Jahren gestaltet. Nun, das sind Theorien. Aber solche Merkmale oder Meilensteine, die von solchen Forschern aufgezeigt wurden, können durchaus eine Hilfe werden. Vor allem für Berater und Seelsorger, auch Psychotherapeuten, um zu orientieren, wo befindet sich dieser Mensch jetzt? In welcher Phase befindet er sich? Und woran leidet er? Und in welchem Zusammenhang steht sein Leid und seine Schwierigkeit im Leben? Natürlich gibt es viele, viele andere individuelle Faktoren, die mitspielen. Und in der Seelsorge, aber auch in der psychotherapeutischen Situation müssen solche individuelle Faktoren auch aufgeklärt werden. Je mehr man solche Fakten hat und je besser man solche Fakten wie Puzzlestücke zusammenstellen kann, desto besser gewinnt man eine Vogelperspektive über sich selbst, über die eigene Lebensgeschichte, über die eigene Familie, über einige Generationen der eigenen Familie. Obwohl wir oft davon ausgehen, wir sind einmalig, und es stimmt auch, in bestimmter Hinsicht sind wir ganz bestimmt einmalig. Aber mit dieser Vogelperspektive gesehen, sind wir und bewegen wir uns doch in einem großen Zusammenhang mit unseren Geschwistern, mit unseren Freunden, mit unseren Eltern, mit unseren Verwandten, mit unseren Großeltern und Urgroßeltern. Und wenn wir auch selber Kinder bekommen, Auch diese Kinder sind ein Teil von diesem großen Zusammenhang. Mit der Sicht, diesen großen Zusammenhang neu zu erkennen, gelingt uns besser, uns zu definieren, wer wir sind und wo wir überhaupt hergekommen sind und weshalb wir unser Selbstwertgefühl in dieser Form oder in jener Form besitzen. Wenn hier, ich habe zwei Quellen des Selbstwertgefühls angesprochen, aber wenn ein Teil dieses Selbstwertgefühls ins Manko gerät, dann instinktiv versuchen wir, aus der anderen Quelle unser Selbstwertgefühl mehr zu gewinnen, um dieses Manko zu kompensieren. Es bedeutet, wenn man in seiner ursprünglichen Beziehung, aber auch in der gegenwärtigen Beziehung unsicher ist und aus dieser Beziehung kein gesundes Selbstwertgefühl ableiten kann, dann versucht man durch die Leistung, durch die andere Attribute, das Selbstwertgefühl zu kompensieren, damit dieses Manko, Defizit, das man spürt, behoben werden kann. Bis zu einem gewissen Grad ist es sinnvoll, natürlich, und gelingt es uns auch. Aber wenn diese Einstellung zwanghaft wird, dann ist es ein Problem. Ich werde auch später darauf noch einmal zurückkommen, aber ein Alkoholismus ist ja sicher Ihnen auch schon Begriff, nicht wahr? Einer, der suchtmäßig arbeitet. Ich sage hier, es gibt einen Unterschied zwischen viel arbeiten, aber mit Freude und Erfüllung. Und auch, dass man arbeiten muss, um dieses eigene Manko im Herzen zu kompensieren. Es ist ein Unterschied. Das erste ist nicht unbedingt ein Alkoholismus. Aber das zweite ist ganz bestimmt ein ungesundes Verhaltensmuster. So dass man hier dahinter kommen muss oder kommen kann, was treibt mich zu einer zwanghaften Verhaltensweise, damit das Selbstwertgefühl dadurch verbessert werden kann oder überhaupt erst hergestellt werden kann. Nun, es ist jetzt Zeit gekommen, die erste Stunde ist hier zu Ende. Wir machen eine Pause. Wie lange? Gut, schön. Schön.